Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zurück zu unseren The Boys Recaps, dieses Mal mit der Folge 3 und natürlich wieder an meiner Seite, wie er auch liebevoll genannt wird bei Movie Break, Billy the Butcher Stu. Hallo Stu.
Hallo. Ja, Besserung als beim letzten Mal, doch, du wirst.
Ja, es wird langsam, ne?
Ich hab mir auch Wir haben noch extra Gedanken gemacht. Freund, ne? Mal gucken, was da kommt.
Genau, wir sind bei Folge 3 von The Boys mit dem Titel Over the Hill with the Swords of a Thousand Men. Und ja, freut euch schon mal drauf, weil ich muss gestehen, das war bisher die beste Folge. Gut, ich habe jetzt 3 Folgen gesehen von The Boys Staffel 2. Bin gespannt, ob das noch gesteigert werden kann, aber bisher war das die Lieblingsfolge von mir.
Ja, die ist wirklich sehr gut. Wie gesagt, wir haben ja schon bei der zweiten Folge gesagt, sie nimmt ein bisschen Tempo raus, im Gegensatz zur ersten. Ich finde irgendwie, die dritte Folge schafft es sehr gut, die Stärken der ersten und zweiten Folge zu vereinen. Weil das stimmt, ich finde, sie ist jetzt nicht die temporeichste Folge, aber es passiert trotzdem sehr viel und es gibt sehr viele Schauwerte. Aber auch Schauwerte, die halt die Handlung auch vorantragen. Das auf sehr gute Art und Weise. Und wir werden in dieser Folge einiges erfahren über Figuren. Hashtag Stormfront. Warum habe ich jetzt Hashtag gesagt? Egal.
Keine Ahnung. Weil du cool sein willst.
Ja. Ey, Kids, ich bin einer von euch. Ja? Liked uns, shared uns und so, ne? Verschissel. Okay, weiter geht's.
Genau. Bevor wir einsteigen, kam mir tatsächlich beim Gucken der dritten Folge zum Anfang irgendwie so eine kleine Metafrage auf. Okay. Und was ist tatsächlich, wenn Homelander wirklich enttarnt wird? Also wir wissen, Homelander hat keine Schwächen, zumindest keine, die wir bisher kennen. Mhm. Ne? Und hat unglaublich große Kraft und Macht und Stärke. Was ist, wenn er enttarnt wird? Was macht er dann? Kann ihn überhaupt irgendjemand stoppen?
Ich habe ja die Staffel schon komplett gesehen. Ja. Ich kann dir sagen, dass darauf durchaus noch eingegangen wird.
Okay, dann bin ich gespannt.
Also jetzt vielleicht nicht so, wie du es erwartest.
Ja.
Aber ich glaube, dass Homelander das ja auch irgendwie braucht. Er braucht ja auch den Zuspruch. Er will ja auch geliebt werden, sage ich mal.
Genau. Aber er kann ja auch geliebt gefürchtet werden.
Genau, ne? ist halt diese Ambivalenz, die er hat. Er ist halt er sieht sich ja selbst als Gott. Will aber halt eben auch diese Anerkennung haben. Ja? Ja. Es ist so, ja, er ist halt trotz seiner Stärke auch eine sehr zerbrechliche Figur.
Das stimmt. Und ich glaube, das macht auch den Kern von The Boys einfach aus, ne? Dieser Stein, der da in der Mitte einfach steht mit Homelander. Das ist das Faszinierende dabei. Ja. Was wir schon zu der ersten Folge gesagt haben, dass sie es wunderbar schaffen, Szenenübergänge zu machen und Film bzw. Szenerie und Musik miteinander zu vereinbaren. Und ich finde, die dritte Folge beginnt da sehr, sehr stark, weil wir haben zum Anfang ein Retro-Musikvideo, nenne ich es mal, was sich angeguckt wird. Ich kannte es nicht, keine Ahnung. Und dann haben wir den Sprung zu Huey, der quasi auf einem Boot sitzt oder steht in dem Fall. Und so ein bisschen davon von einfacheren Zeiten träumt oder sich versucht, in dieses Video hineinzuträumen. Das macht er tatsächlich schon vorher öfter, aber das ist das erste Mal, dass wir das auch so bewusst wahrnehmen.
Ja, das stimmt. Huey will halt seine Ruhe haben eigentlich. Er möchte eigentlich ein normales Leben führen, am liebsten natürlich mit Starlight an seiner Seite, was natürlich schwierig ist, ein normales Leben zu führen mit einer Superheldin. Aber er möchte ja eigentlich dieses ganze Chaos nicht. Er möchte halt Gerechtigkeit haben. Es fing ja alles an in der ersten Staffel mit dem Tod seiner Freunde. Und er ist ja da so reingeschlittert. Ich glaube auch, dass der Huey aus Staffel 2 dem Huey aus Staffel 1 ein paar Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel, geh nicht zu den Boys.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Danach gibt es so eine kleine Aussprache zwischen Butcher und Huey. Und zumindest ein kurzes Sorry von Butcher.
Ja.
Was echt irgendwie
und
so ein
hier
bisschen
muss ich mich bei dir entschuldigen. Ja. Ich habe ja gesagt, dass Huey Butcher schlägt am Ende der zweiten Staffel. Nein, es war Butcher. Und in dieser Aussprache sagt Butcher jetzt, okay, Huey, du darfst mich jetzt einmal schlagen.
Genau.
Ja, das war mein Fehler. Ich entschuldige mich dafür. Es tut mir leid.
Alles gut.
Ich bin auch ein Mensch. Ich mache Fehler.
Du bist kein Superheld.
Mhm. Frag die Taube, die sich auf meinem Balkon verirrt hat.
Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall ein kleines Sorry und Yui darf einmal ausholen und Butcher ins Gesicht tätscheln, nenne ich es mal. Und die Boys haben auf jeden Fall einen Plan. Also sie haben den Bruder von Kimiko. Ich habe den Namen nie mitbekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob er einen Namen hatte.
Das Problem ist halt einfach, dass Kimiko halt nicht redet. Ne? Deswegen nennen wir ihn einfach weiter der Bruder. Dann wissen wir, was gemeint ist.
Genau, also der soll auf jeden Fall übergeben werden an die CIA, damit die halt auch dann Beweis haben, beziehungsweise den auch dann unter Gewahrsam haben. Deswegen gibt es dann auch nochmal ein Telefonat mit Mallory, die aber auch nochmal klar macht, dass ihr irgendwann auch die Hände gebunden sind, weil sie halt sich im Ruhestand befindet und irgendwann natürlich auch ihre Ressourcen endlich sind. Ne? Ja. Gleichzeitig gibt es einen Hinweis auf irgendwas mit Liberty. Mhm. Das war mir nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hast.
Ja, yeah, es gibt da einen sehr deutlichen Hinweis auf etwas, was Liberty heißt. Das noch, so viel kann verraten werden, in den späteren Folgen noch sehr wichtig wird.
Ah, okay, dann bin ich gespannt. Also ich habe es auf jeden Fall mitbekommen. Es wird aber noch nicht weiter darauf eingegangen, beziehungsweise erklärt, erläutert, mehr dann folgend. Ja. Genau, Kimiko geht nochmal zu ihrem Bruder und versucht nochmal mit ihm per Handzeichen in dem Fall zu reden.
Ja.
Das führt aber eher zu nichts.
Ja, vielleicht liegt es einfach daran, ich glaube, Kimiko hätte genauso reagiert wie ihr Bruder, nur Kimiko hat halt Frenchie gehabt, der ja. für sie immer sehr offen war, ihr geholfen hat und ihr gezeigt hat, dass es eben auch gute Menschen gibt. Und das hat der Bruder halt eben nicht. Und da Frenchie ja zu den Leuten gehört, die ihn gefangen genommen haben, sieht es nicht danach aus, dass der Bruder sich da auch irgendwie belehren lässt. Was Kimiko natürlich sehr bedauert. Weil sie möchte natürlich, am liebsten, glaube ich, hätte Kimiko, dass ihr Bruder auf ihrer Seite steht. Aber sie muss auch in dieser Szene einsehen, das wird wohl nicht passieren.
Ja. Frage an dich. Ja. Was macht A-Train denn so in seiner Freizeit?
Er mag Bücher sehr gerne. Er liest gerne gute Bücher. Er guckt auch gerne mal einen Film. Er teilt sich mit Queen Maeve Netflix-Zugang. Das war ein Scherz. Er geht auf Partys.
Ja.
Und profitiert eben von seiner Prominenz. Merkt aber auch, dass er zwar noch bekannt ist, aber dass er halt eben schon so ein bisschen nicht mehr der große Age-Fan ist, der er mal war. Und muss auch wieder einsehen, dass er durch seine Drogensucht auch immer noch Probleme mit dem Herzen hat.
Genau, weil er verlässt die Party dann einfach, das ist auch am helllichten Tage, das war auch krass, und hat halt immer noch Herzprobleme, beziehungsweise Herzrasen. Und das macht ihn auch ganz schön zu schaffen, tatsächlich.
Ja, das stimmt. Was mir zu schaffen macht, ist übrigens, wenn Homelander Milch trinkt. Da kommen wir bei der nächsten Szene zu, denn in der zweiten Folge hat ja schon Homelander versucht, ein guter Vater zu sein. Also was er unter guter Vater sein sich vorstellt. Und hat ja herausgefunden, ja, sein Sohn hat wirklich Superkräfte. Und jetzt pflegt er halt das Superhelden-Familien-Idyll mit einem gemeinsamen Frühstück mit Becky, ihrem gemeinsamen Sohn Ryan und er selbst. Und es gibt lecker Pancakes. Und natürlich genießt ein Homelander seine Pancakes mit einem leckeren Schluck Milch. Und wir haben ja schon im Recap der ersten Folge klar gemacht, meine Fresse, nichts ist gruseliger als Homelander, wenn der Milch trinkt. Und daran ändert sich auch in Folge 3 nichts.
Ja. Ich habe mir übrigens in meinen Notizen aufgeschrieben, perfekte creepy Familie.
Ja, wirklich. Also mir tut die Frau auch so leid, weil man merkt halt, sie möchte ihren Sohn beschützen. Man merkt aber auch sehr deutlich, wenn Homelander halt was will, bekommt er es halt eben auch, weil Becky ist halt ein normaler Mensch. Und natürlich, klar, ihr Sohn kann sie beschützen, aber er weiß halt auch nicht so richtig, wie er mit seiner Kraft umzugehen hat. Eine Kraft, von der wir auch nicht so wirklich wissen, was kann er jetzt genau? Hat er dieselben Kräfte von seinem Vater? Hat er andere Kräfte? Das ist so ein bisschen so ein Mysterium, was da so mitschwingt.
Genau. Dann springen wir mal weiter. Und wie das halt so ist, wenn es Superhelden gibt und wenn die auch promoted und vermarktet werden, was braucht es dann unbedingt?
Naja, ein Kinofilm.
Ein Kinofilm, genau. Mit dem Titel Dawn of the Seven. Und wenn man sich dieses Logo anguckt und auch so ein bisschen den Titel anguckt, ist das natürlich eine herbe Anspielung auf reale Superheldenverfilmungen, die es gibt.
Also auf eine vor allem. Ich meine, das Logo sieht genau. Halt wirklich aus wie das Logo von Dawn of Justice, also Batman wie Superman. Wirklich. Das ist schon sehr, also das ist wirklich offensiv. Wirklich.
Ja, genau. Das fand ich aber gut tatsächlich. Ja. Und dann wird halt dieses Drehbuch vorgestellt, wie das halt so, wie man das halt macht, ne? Vor den 7, beziehungsweise in dem Fall 5, weil Homelander ist nicht da und ein Stuhl ist ja unbesetzt. Und dann beginnt Stormfront wieder mit ihren typischen Attitüden, nenne ich es mal. Mhm. Und sagt dann halt, oh ja, das Drehbuch ist ein guter Start.
Ja.
Was so viel heißt wie, das ist ziemlich scheiße. Und sie führt das dann auch so ein bisschen noch aus, indem sie halt unter anderem beschreibt, wie sie die Frauenrollen in diesem Drehbuch empfindet. Und zwar als Michael Bay Fuckdolls. Das fand ich sehr amüsant.
Ja. Und hier haben wir halt wieder diesen Punkt, wo ich mich gefragt habe, wer ist diese Stormfront? Was ist das für ein Charakter? Ist das halt eine gute? Ist es eine böse? Mhm. Ist es so was dazwischen, die wirklich komplett ihren eigenen Weg geht und quasi so die dritte große Partei wird in dieser Serie? Das fand ich sehr interessant, weil jetzt das, was jetzt diesen Drehbuchautoren sagt, ist halt wirklich ganz klar. Also es ist halt eine offene Kritik, die sie ja durchaus positiv erscheinen lässt, weil sie ganz klar sagt, Leute, ich bin halt mehr als Titten und Arsch. Ich bin halt ein Mensch, also ein Superheld. Ich möchte auch wahrgenommen werden und nicht bin ich hier eure Barbie. Ne? Genau. Das fand ich echt schön.
Es gibt aber natürlich einen, der dieses Drehbuch liebt, abgöttisch. Mhm. Wer könnte es anders sein? Das ist Homelander. Aber da sagt Stormfront ganz klar, ja, ist mir scheißegal und wo ist er eigentlich?
Ja.
Das fand ich auch nochmal ganz cool.
Ja, aber man muss halt manchmal auch als Superstar und Superheld einfach mal Pancakes mit seinem Sohn essen.
Ja.
Und dabei möchte ich auch. Ganz wichtig.
Quality Time.
Ja.
dann passiert Folgendes. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen den Plan von Yui und Starlight verfolgt. Mhm. Und wie sie halt das Compound V gestohlen hat und den Plan hatte, das an die Presse zu spielen. Auch mit den Informationen, was sie so quasi schon hat. Und jetzt kommt der Reveal quasi, dass es veröffentlicht worden ist. Und das fand ich auch schön, weil das Wort natürlich auch in so einen Zugzwang bringt und gleichzeitig natürlich auch offenbart, wo die Superhelden herkommen, was viele natürlich nicht wissen und auch die Seven selbst zum Großteil natürlich, bis auf Homelander, bisher keine Ahnung hatten, weil alle glaubten ja, die werden mit diesen Kräften geboren. Ja. Jetzt ist aber klar, das ist Wissenschaft, das ist von Menschen geschaffen und die Eltern wiederum, das ist auch sehr spannend, wussten darüber Bescheid und haben dafür auch ordentlich Kohle bekommen.
Ja.
Und wir sehen auf jeden Fall so einen Krisenraum, ne, wo beziehungsweise Edgar in dem Fall, wo Ashley dazukommt und dann erstmal die Frage stellt, ist es wahr, was erzählt wird, was berichtet wird? Ne? Mhm. Und dann sehen wir halt selbst die Nachrichten, wie halt die Enthüllung gerade passiert.
Ja, und das fand ich auch interessant, weil eigentlich ist es ja das, worauf The Boys die ganze Zeit hingearbeitet haben. Eigentlich ist es ja der Moment, wo man eigentlich meinen könnte, das ist das Ende, das ist das Finale. Das ist so, die Guten haben gewonnen, Abspannen, wir gehen nach Hause, viel Spaß noch, tschüss. Und es kommt jetzt in der dritten Folge schon. Und das zeigt halt, dass ich glaube, die Macher da noch mehr wollen als das. Denn, ohne jetzt zu viel wegzugreifen, ist, ja, es wird jetzt bekannt, wer hinter oder warum sie Superkräfte haben, aber das löst ja nicht das eigentliche Problem.
Genau. Ne? Und es löst auch nicht die Vormacht von Ward, ne? Weil die sich natürlich als Konzern mit viel Geld auch dementsprechend auch an vielen Stellen herausreden können. Und das passiert ja am Ende der Folge tatsächlich auch. Und Edgar ist da, der ist wirklich eine tolle Figur, die sie da eingebaut haben, weil der so ein Schachspieler ist, der auch manchmal erstmal abwartet, ein paar Bauern opfert.
Ich möchte hier, also das ist jetzt kein Spoiler, aber ich möchte das schon mal vorwegschicken. Es ist eine tolle Figur, aber wir sollten nicht erwarten, dass er so viel Screentime hat in der Staffel. Das schon mal als Vorwarnung. Okay.
Gut, dann bin ich gespannt. Ja. Genau, A-Train kriegt auf jeden Fall Panik, mhm, ne, und sucht dann wieder Starlight auf.
Ja.
Und macht nochmal deutlich, was hast du getan, was soll das? Weil never fuck with the money. Ne?
Und im Prinzip ist dieser Satz die Kernessenz. Im Prinzip sagt dieser Satz perfekt aus, wer wirklich ganz oben steht.
Mhm, genau. Und das fand ich aber auch nochmal schön, das hat A-Train als Figur auch nochmal so ein bisschen geöffnet, ja, weil Starlight dann sagt so, ja, aber solche Dinge sind doch nicht wichtig, ne? Und Geld macht doch nicht so viel aus. Und A-Train sagt dann, das kann nur jemand sagen, der immer Geld hatte. Mhm. Und das war auch nochmal ganz cool. Das soll natürlich nichts entschuldigen von dem, was A-Train gemacht hat oder nein, überhaupt irgendwas.
Aber wir wissen ja, dass A-Train ja aus einem, sag mal, Ghetto kommt und genau, Starlight ist ja sehr behütet aufgewachsen, ne?
Richtig, das wird da halt einfach nochmal deutlich. Mhm. Dann bekommen wir ganz, ganz viele kleine Sprünge zu sehen, was diese Enthüllung quasi auch mit den Seven macht. Ja. Und als erstes gehen wir dabei zu The Deep, der dann so feststellt, ach du Scheiße, ich bin ja nicht geboren, das ist die Schuld von jemandem tatsächlich, dass ich so bin, wie ich bin. Was ihn natürlich auch so ein bisschen wieder innerlich aufrüttet.
Und in die Karten spielt,
erzählt,
ne?
Genau, und erzählt dann auch eine sehr herzzerreißende Geschichte mit Goldfischen.
Ja, er hat nämlich, als er 9 war, angefangen mit Goldfischen zu reden und so mit seiner Superkraft entdeckt.
Ja.
Was kam seine Kiemen dann erst mit der Pubertät, oder?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Den nächsten Sprung machen wir zu Black Noir, mhm, den wir auf dem Flur sehen und der quasi sitzt und immer so auf und ab. Ja. Und so ein bisschen Bewegung macht und es ist nicht ganz klar, weint er?
Lacht er oder hat er einen epileptischen Anfall? Ja, das ist, das wissen wir nicht, nee. Aber hey, Black Noir, immerhin etwas. Mhm.
Genau, und dann machen wir einen Sprung zu Huey, der natürlich absolut gefeiert wird für das, was er da getan hat, für das, was er erreicht hat, weil das, mhm, ist ja das, was du gerade schon sagtest, das Ziel der Boys gewesen, das in die Öffentlichkeit zu bringen, das zu enthüllen. Ja. Und deswegen kriegt er sogar einen Knutschi von Frenchy.
Ey, das war eine richtig schöne Wohlfühlszene für mich, wie, ja, halt Frenchy und Mama's Milk ihn halt wirklich feiern, wo man dann auch gemerkt hat, so, gerade wenn man bedenkt, so wie es angefangen hat zwischen denen, war ja Huey, mhm, immer mehr so Fremdkörper und jetzt, wie sie sich für ihn freuen und wie auch, wie, ja, stolz sie sind. Das fand ich eine wirklich sehr schöne Szene.
Genau, aber gleichzeitig ist Butcher wenig begeistert.
Ja.
Weil ich glaube, Butcher hätte eher die rabiate Art gesehen und nicht das so. Genau, und aber trotzdem ist das Team mehr Huey als Butcher.
Naja, weil Huey ja mit seiner Taktik genau das eben geschafft hat, was Butcher eigentlich immer wollte, ne? Mhm. Und er hat dafür halt eben keine einzige Kugel abfeuern müssen, ne?
Ja.
Wobei ich glaube, dass, ja, Butcher auch ein bisschen angepisst ist, weil halt eben eine Superheldin geholfen hat, ne? Weil Superhelden findet er einfach kacke.
Ja, genau. Und weil der Fame vielleicht auch nicht an ihn ging. Ne, ja. Also, dass er da gerade gar nicht so viel mit dran teil hatte. Ja. Dann springen wir wieder zu Homelander, der viel Zeit versucht, mit Ryan zu verbringen. Ach so, übrigens, jetzt kommt erst die Szene mit dem Dach.
Ach, jetzt erst?
Ja. Okay. Dann entschuldigen wir uns dafür, weil, siehst du, ich war mir vorhin doch unsicher. Tatsächlich kam dieser I love you Moment, als er ihn ins Bett gebracht hatte.
Siehst du mal, also ist jetzt auch nicht so lange her, dass ich die Folgen geguckt habe. Ich habe es jetzt so weitestgehend so in einem Rutsch gesehen, zumindest so die ersten 5. Und war mir auch so sicher, dass das in der zweiten Folge schon kommt. Also tut uns leid, seid uns nicht böse. Ja. Auch wir sind normale Menschen, wir sind keine Superhelden.
Wir sind keine Homelander.
Wobei doch, Thomas ist ein Superheld, er ist Listenmann, er kann Listen machen.
Die perfekten Listen. Ja, genau, also jetzt kommt dieser Moment mit dem Dach, ne? Also dass er springen soll und dass er ihn Dad sein soll und dann schubst er ihn runter und verteidigt seine Mutter, wird stark.
Ja, da hatten wir das halt schon.
Genau. Aber was ich noch aufgeschrieben hatte, ist I'm not like you. Das schreit er ihm ganz doll entgegen, mhm, und das fand ich cool.
Ja. Vielleicht, weil er schon erkennt, wie er Menschen behandelt. Und ich meine, seien wir
Ja.
ehrlich, wir haben von Ryan jetzt auch nicht so viel gesehen. Das ist ja fast schon mehr so eine Art Accessoire. Ne? Um dass sich halt Mama und Papa streiten, so ein bisschen. Aber ich glaube, dass der Kleine schon genau merkt, wer ihm wahre Liebe gibt und sich wirklich um ihn kümmert. Und wer halt einfach nur so ein bisschen mal ihn ein bisschen herausfordern will, um ihn dann einfach mal ja, als Preis anzusehen. Also für Homeland ist Ryan ja mehr so eine Art Preis.
Genau. Wir gehen dann zurück auf das Boot, wo die Boys gerade unterwegs sind auf dem Meer. Wobei ich mich da dann an dieser Stelle gefragt habe, wo kommt eigentlich dieses Boot her?
Genauso wie sie
Aber
den Van her haben oder so, wahrscheinlich gekauft vom CIA-Geld oder geklaut oder vielleicht haben wir einfach ein Boot. Ne?
Genau, und das mit dem Boot wird ja tatsächlich relativ schnell dann auch danach aufgelöst, wo er es her hat. Das fand ich dann doch auch wieder ein bisschen witzig. Also, dass ich mir quasi diese Frage gestellt habe und gleichzeitig in dieser Folge noch herrlich amüsant diese Antwort bekommen habe. Wie wir Franchi halt kennengelernt haben mit Kimiko, das versucht er halt auch bei ihrem Bruder und geht halt dann zu ihm hin, wo er festgehalten wird. Also die Hände sind halt festgeklebt und er kommt dann halt mit ein bisschen Snacks und was zu trinken. Und versucht ihm halt zuzureden, ne? Und versucht halt klarzumachen, dass sie ihm eigentlich nichts Böses wollen, sondern dass sie ihm helfen wollen, dass auch Kimiko ihm helfen will und dass sie ihm liebt, abgöttisch. Und dann passiert was, was ich sehr cool fand, weil es gibt dann einen Einblick in Kimikos Charakter. Das fand ich wirklich auch eine schöne Sequenz, weil es, also der Bruder kann die Sprache und kann auch kommunizieren. Und erzählt dann, warum Kimiko stumm ist und warum sie eine eigene Zeichensprache hat. Die haben sie nämlich zusammen erfunden, tatsächlich.
Ja.
Ne? Also sie ist stumm geworden nach dem Tod der Eltern. Und natürlich hatten sie niemanden, der da Gebärdensprache konnte und haben deswegen einfach eine eigene Sprache entwickelt, was ich sehr cool finde. Und dann lässt er eine Dose auf der Theke stehen und geht raus.
Sieht er eine Dose auf der Dose, eine Dose stehen. Und genau. Und er schafft es dann, also seine Hände sind gefesselt, aber so ein Finger kann er noch bewegen und mit diesem Finger kann er halt die Dose zermanschen, zu sich hinbewegen und damit fängt er halt an, peu à peu seine Fesseln aufzuschneiden. Und wir ahnen, das könnte doch böse enden.
Ja. Übrigens, da auch wieder der Hinweis, das sieht einfach toll aus.
Ja, also die Serie ist technisch wirklich gut. Es gibt durchaus so ein paar Szenen, wo man jetzt sagen würde, für einen Film, okay, hätte man nochmal rüberpolieren müssen. Aber ich finde, für eine
Ja.
Serie sieht das alles super aus. Wirklich. Also da habe ich jetzt auch keinen, würde ich jetzt auch nichts Negatives zu sagen. Und selbst wenn man Effektshot nicht so einwandfrei aussieht, das ändert ja nichts an der Qualität der Serie.
Richtig, genau.
Na?
Wir sind immer noch in der ganzen Enthüllungsgeschichte. Also alle bekommen jetzt so nach und nach die Info aus den Nachrichten, dass sie halt erschaffen worden sind beispielsweise. Und das gleiche geht auch Maeve so, die halt ein Interview von ihrem Vater sieht,
Ja.
der dann natürlich dann alles, also dem Ganzen widerspricht und sowas alles und gleichzeitig sie auch klar macht, dass ihre Eltern halt vor allen Dingen geldgeil waren, ne? Und sie auch ihre Eltern hasst tatsächlich.
Natürlich.
Genau, und das verkündet sie gerade am Telefon mit ihrer Freundin und dann passiert natürlich das, was sie gehofft hatte, was nicht so schnell passiert. Und zwar Homelander ist zurück.
Ja, und Homelander, das sieht man sehr deutlich, macht Queen Maeve Angst. Also sie hat wirklich Angst vor ihm und setzt sie auch so ein bisschen unter Druck, so auf Homelander-Art. Und das bei viele bei Homelander ist halt einfach, wir wissen, das haben wir in der ersten Folge der zweiten Staffel gesehen, dass er ist nett und eine Millisekunde später bringt er dann deinen Kopf zum Platzen oder dein Trommelfell. Und davor hat Queen Maeve berechtigterweise echt Angst.
Genau, und gleichzeitig hat er natürlich das Telefonat so ein bisschen mitgehört. Und fragt sie natürlich auch sofort aus, wer ist denn Alina? Wer ist denn das? Ne? Und gerade das macht ihr noch mal mehr Angst, weil das hatten wir in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, nee, in der letzten Folge, dass quasi auch klar ist, dass sie auch einfach Angst hat, dass er ihre Freundin einfach tötet. Dann, ne? Und Homelander verrät natürlich, dass die beiden sich am längsten kennen.
Ja.
Und es auch sehr schätzt, dass Maeve da an der Seite von ihm ist und auch diese Beziehung schätzt er sehr gerne.
Ja, wobei das klang für mich wirklich mehr so, dass er ihr wieder droht, ne? Unterschwellig.
Ja. Das kann sein, ja. Also ich weiß es halt nicht, ne? Also ich hatte eher das Gefühl tatsächlich, dass er daran glaubt. So. Weiß ich nicht.
Also, nee, also da muss ich wirklich sagen, das kam für mich wieder so rüber, dass er hier ganz klar macht, so wer hier der Chef im Stall ist.
Ja.
Also dafür ist, weiß ich, Homelander ist für mich einfach so dieser typische Typ, der, wo immer es geht, seine Macht demonstrieren muss.
Das auf jeden Fall, ja, das stimmt. Wir kommen zurück zum Boot. Und jetzt kommt das, was ich vorhin beschrieben hatte, dass es eine Erklärung dafür gibt, wo dieses Boot herkommt. Und zwar hat es Butcher gestohlen und die New Yorker Polizei hat was dagegen und kommt mit einem Hubschrauber und verkündet halt großspurig von wegen, hier Motor aus, ne, hier das Boot ist gestohlen, wir werden euch jetzt verhaften. Die kommen allerdings nicht weit, weil wir erinnern uns, der Bruder von Kimiko konnte sich befreien mit einer Dose. Und es fliegt ein Anker durch die Luft. Und dieser Anker ist nur der Auftakt, weil der nächste Schlag, der dann folgt, trifft voll den Hubschrauber.
Ja.
Ja. Der Hubschrauber ist weg.
Das ist die Polizei auf dem Boot auch.
Genau.
Und da gibt es aber eine schöne Szene, weil Yui will natürlich sie retten. Und dafür bleibt aber keine Zeit, weil auch, wo Butcher recht hat, die eh alle tot sind, und dann schmeißt noch diesen Rettungsring einfach so ins Wasser.
Das macht aber auch wirklich Huey aus, ne?
Ja, ja.
Also alle haben was anderes zu tun und sagen, hier, lass uns weg, weiter, ne? Ist sowieso egal, es gibt keine Hoffnung. Und Huey stellt sich dann dahin so, es gibt immer Hoffnung. Ich lasse einfach einen Rettungsring da. Das ist natürlich vollkommen banal so, aber das ist halt sein Kern, ne? Ja. Trotzdem, auch wenn das größte Chaos ausbricht, es gibt immer einen kleinen Funken Hoffnung und man sollte immer einen Rettungsring zurücklassen. Das war schön.
Ja. Ich mag das so, wenn so ganz kleine Szenen da sind, die aber so einen Charakter formen oder nicht formen, aber die nochmal klar machen, wer dieser Typ eigentlich ist. Das finde ich immer sehr schön.
Ja. Ja. Dann haben wir The Deep, der sich weiter in der Krise befindet. Gleichzeitig aber dann berichtet wird, dass halt die Boys ja gesichtet worden sind und dass der Hubschrauber abgestürzt worden ist. Also es verbreitet sich scheinbar wie Hulle sowas. Und dann diese, ich nenne sie mal sein Lebenscoach.
Ja.
Dann verkündet, dass jetzt seine Zeit gekommen ist, um in die Sieben zurückzukehren.
Ganz ehrlich, hattest du auch so irgendwie das Gefühl, dass The Deep sowas sein könnte wie der Tom Cruise, The Seven?
Ja, definitiv. Also ich meine, er hatte ja keine eigenen Entscheidungen dann mehr, ne? Also ich meine, die Mushrooms werden ihn untergeschoben, dann irgendwie wuselt er nur noch in dieser Wohnung darum mit Eagle the Archer und dieser Unbekannten und dieser Kirche und die manipulieren ihn natürlich massiv, ne? Und du hast es natürlich schon zu Ende gesehen. Ich bin gespannt, was da noch folgt mit dieser Kirche und ob es da noch mehr Erklärungen gibt und was natürlich auch deren Ziel ist, was die da verfolgen tatsächlich und ob The Deep irgendwann mal sein Leben auf die Kette kriegt.
Ja, also wie ich in meiner Kritik geschrieben habe, die übrigens spoilerfrei ist, das ist für mich schon ganz sehr wichtiges Stück von The Boys, diese Kritik an diesen Institutionen, jetzt sei es jetzt Großkonzerne oder halt eben auch die Kirchen. Und das ist hier auch sehr deutlich. Also es macht ja auch, das zeigt ja noch mehr, dass diese Kirche eigentlich auch nur ein Business ist, ein Geschäft. Ne?
Ja.
Und sie versuchen ja auch für die jetzt zu vereinnahmen. Also ich habe das auch so verstanden, dass sie ihr jetzt nicht helfen wollen aus Großmütigkeit, sondern schaffen, nein, wenn die halt ihn, nicht, ja, genau. Ihn jetzt, sag ich mal, Anführungszeichen zu einem besseren Menschen machen und wie ihn wieder in die Seven kommen, dann ist es auch sehr gut für sie. Ne? Und da kann man natürlich die Scientology als Vorbild heranziehen. Ne? Das ist relativ klar für mich, wen die da eigentlich meinen mit dieser Kirche, die ja, glaube ich, Collective heißt.
Ja. Wir sind immer noch in den Auswirkungen. Also das zieht sich tatsächlich die Folge sehr stark durch. Dieses Mal bei Wort direkt, weil wir sehen dann unter anderem eine junge Kongressabgeordnete, die wir davor irgendwie schon mal in den Nachrichten gesehen haben, ich weiß es noch nicht mehr genau, die eine Untersuchung will, was jetzt da passiert ist, warum das so ist und sowas alles. Gleichzeitig ist es natürlich ein Konzern an der Börse, ne? Die Aktie stürzt ab und es gibt einen Krisenraum, wo verschiedene Optionen quasi diskutiert werden. Und das ist auch wieder schön, wie dieser Edgar da sitzt und dann irgendwie so ganz cool allen zuhört und sich denkt so, na, ich habe schon meinen Plan. Und es gibt irgendwie zwei Optionen, da musst du mir aber helfen. Die eine Option ist quasi, es abstreiten, was aber natürlich auch zu rechtlichen Konsequenzen führen kann. Ja. Und dann irgendjemanden anrufen, aber da war ich raus.
Das habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz auf der Kette, wenn ich ehrlich bin.
Okay, aber dann war es vielleicht auch nicht wichtig.
Also ich sag mal so, dieser Stan Edgar hat auf jeden Fall, weiß, was er zu tun hat. Das wird in der Szene schon relativ offensichtlich. Ja. Also er ist jetzt nicht begeistert davon, dass es jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist, was Ward da so macht und wie die Superhelden entstanden sind. Aber es ist schon sehr klar, dass ihm das jetzt nicht so sehr aus der Ruhe bringt. Und man merkt auch schon, dass er vielleicht so merkt, es könnte vielleicht sogar eine Chance für uns sein.
Genau, wir sind zurück auf dem Boot. Da ist natürlich auch so ein bisschen Panik gerade unterwegs. Und Yui versucht Starlight anzurufen. Weil natürlich, wir erinnern uns an dieses Musikvideo. Und da wird so deutlich, dass er sich fühlt wie dieses Kind in diesem Video und im Anfang. Und ich weiß jetzt nur nicht mehr, was You My Second Wind oder Win. Das war mir nicht so ganz klar. Ich muss gestehen, wir gucken die im O-Ton ohne Untertitel. Und das ist manchmal ein bisschen tricky tatsächlich.
Du, das stimmt. Ich habe kurz off-topic diesen Get Duked gesehen, original, als Screener von Amazon und fand ihn sehr amüsant, wirklich, und habe ihn dann eine Woche später, als er rausgekommen ist, im Deutsch nochmal geguckt und der ist dann mit so ein paar Gags richtig klar geworden, weil ich halt einfach mit diesem schottischen Akzent oft nicht richtig verstanden habe, ja.
Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Genau, also auf jeden Fall wird deutlich, Yui, wir hatten ja erzählt, mit dem Musikvideo, er will irgendwie an der Normalität heran, ne? Er will mit Starlight zusammen sein, er will, dass alles wieder gut ist und fühlt sich halt in diesem Musikvideo daran erinnert und möchte halt einfach da seine zweite Chance in dem Fall haben. Genau.
Die zweite Chance will jetzt auch Homelander nutzen, denn er geht zu Stan Edgar.
Mhm.
Und
beziehungsweise andersrum.
Andersrum?
Stan kommt ja in den 99. Stock.
Okay, pardon.
Wo er noch nie, glaube ich, oder zumindest sehr selten ist, was dann auch gesagt wird. Und verkündet so ein bisschen, wie die aktuelle Strategie sein wird.
Mhm.
Und genau da positioniert sich natürlich Homelander und denkt sich so, ja, jetzt mache ich dich fertig. Weil so ein bisschen dann gesagt wird, Ward ist quasi ein lebender Konzern, ne?
Mhm.
Und er legt sich erneut mit Edgar dann an, weil er, Homelander, sagt natürlich ganz klar, Ward ist mir egal. Wir sind nicht Ward. We are not Ward, ne? Und er macht auch nochmal klar, dass so ein Konzern auch vergehen kann. Aber Talent, Superkraft, ne?
Ja.
Die ist für immer. Und gleichzeitig versucht Edgar natürlich auch klarzumachen, es gibt ja immer noch diese Superterroristen und die müssen wir halt bekämpfen, bla bla bla. Wo Homelander es sich natürlich nicht nehmen lässt zu sagen, das sind Supervillen.
Ja. Ach, ich liebe Homelander. Also, naja, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, also dieser Streit, den wir einfach auch schon vorher mal hatten, wird da nochmal kräftiger und legt nochmal zu. Ich weiß aber gar nicht mal, wie es jetzt ausgeht tatsächlich.
Ich habe so in Erinnerung, also aufgeschrieben, dass Homelander da schon so gewinnt eher. Da hat Stan Edgar jetzt nichts entgegenzusetzen, was Homelander natürlich nochmal ein bisschen mehr beflügelt. Also das ist jetzt so die Phase von Homelander, ich würde sagen, the happiest day in of his life. Ich meine, ja. Sein Sohn hat Superkräfte. Ja, er hat dem großen Chef mal ordentlich die Leviten gelesen. Ne? Ja. Eigentlich könnte alles so perfekt sein. Aber ja, kommen wir später noch zu.
Wir sind zurück auf dem Boot.
Ja.
Und jetzt wird's geil.
Jetzt
das
wird's
war,
wirklich das, geil. Ja. Jetzt kommt die Szene, ja. die Amazon auch schon im Vorfeld veröffentlicht hat. Ich sag nur Wahl. Weil das Boot wird angegriffen und zwar von Haien und von Delfinen und von einem Buckelwal. Und auf diesem Buckelwal steht The Deep, der natürlich jetzt seine Chance wittert, mit dieser Heldentat ja. wieder zurückzukommen zu den Seven und macht halt Jagd auf The Boys. Und also wer die Szene noch nicht gesehen hat, sie ist wirklich großartig. Ich kann verstehen, warum er mal sie im Vorfeld rausgehauen hat. Denn sie düsen halt Richtung Festland und The Deep, der schon so ein bisschen auch ein Trottel ist, ne, muss man auch mal sagen.
Das ist wirklich ein Trottel, ja.
Parkt halt einfach diesen Buckelwal so kurz vor der Küste, so als Stoppschild, kann man fast schon sagen. Also weniges Stoppschild.
Und denkt sich dann, ah, die halten jetzt an und ich habe gewonnen.
Genau, und dann komme ich in die Seven und kann wieder Frauen belästigen. Geil. Und ich stehe zu meinen Kieben und überhaupt, geil. Alles ist wieder super. Und naja, er hat die Rechnung nicht mit The Boys gemacht und Billy the Butcher, denn der erhöht einfach das Tempo und sie rasen halt durch diesen Wal durch. So dass die Boys sich dann einfach wirklich im Inneren dieses Wals befinden. Und das ist eine sehr schöne Szene. Tierfreunde dürfte das jetzt nicht so gefallen.
Ja.
Aktivisten von Rettet die Wale auch nicht. Aber es ist eine sehr amüsante Szene. Vor allem, wie die Gesichtszüge vom Dieb immer mehr entgleisen, als er merkt, so, die halten ja nicht an. Die werden ja schneller.
Also das ist wirklich, also zum einen natürlich, wie diese Szenerie vorbereitet wird, ja. wie er dann Gas gibt, wie er da reinfährt, wie dann alles umherfliegt, Gedärme und Blut sich überall verteilen. Aber die haben sich bei der Produktion auch so viel Mühe fürs Detail gegeben, weil das endet ja nicht einfach da und alle gehen dann weg, sondern wir haben unter anderem Huey, der vollkommen psychisch zerstört ist, nenne ich es mal, und das gar nicht fassen kann, was gerade passiert ist, und sich im Inneren des Wals in den Gedärmen befindet, während das Herz noch ein bisschen schlägt gerade vom Wal
ja.
und die letzten Venen ausbluten, mehr oder weniger. Das ist wirklich, wirklich, also es gibt ja ganz viele Momente in der Filmgeschichte und vielleicht auch in der Seriengeschichte, ich glaube eher mehr in der Filmgeschichte, wo wir so im Inneren von Monstern und Lebewesen uns wiederfinden. Und diese Sequenz ist mittlerweile, also die hat sich nach ganz, ganz oben in solchen Sachen geschoben. Das war wirklich toll.
Was ja auch schön ist, ist, dass Huey dann einfach keinen Bock mehr hat, nicht mehr will.
Ja, genau.
Und so von wegen, ach, lass mich hier liegen, ist mir egal. Und Billy dann auch relativ, zwar versucht ihn zu überzeugen, mitzugehen, aber dann sagt, okay, dann eben nicht. Und dann kommt halt dieser schöne Moment, wo Martha's Milk sich in den Wal nochmal begibt und sich so neben Huey legt. Und das ist nochmal so auch eine schöne Szene, neben dieser Szene, wo sie ihn halt beglückwünschen, dass er dieses mit Starlight dieses die Wahrheit ans Licht gebracht hat. Wo man nochmal sieht, dass sie halt wirklich auch Freunde sind mittlerweile.
Ja, genau.
Und er dann ihn auch überzeugen kann, okay, wir gehen jetzt. Das war wirklich eine schöne Szene, die wahrscheinlich noch ein bisschen anders gewirkt hätte, wenn sie nicht im Inneren eines toten Buckelwals stattgefunden hätte.
Was danach noch folgt und was gesagt wird, ist auch sehr, sehr wichtig, tatsächlich auch für die Charaktere und vor allen Dingen für Huey, weil ich glaube, Mother's Milk ist es, der es beschreibt. Und zwar ist Huey für diese Gruppe und vor allen Dingen für Butcher, quasi wie ein Kanarienvogel, wie es halt damals in den Minenschächten war.
Ja.
Ne? Der Kanarienvogel ist dann der Erste, der quasi an Kohlenmonoxidvergiftung stirbt in dem Fall und dann klar ist, dass die Leute raus müssen. Ich hoffe nicht, dass Huey hat, naja, egal. Und quasi, dass Huey dann der moralische Kompass auch irgendwie so dafür ist.
Ja.
Ne? Und wenn Huey stirbt, stirbt die Gruppe.
Ja.
Das fand ich cool.
Ja, das stimmt. Ja, die Boys hauen dann ab.
Mhm. In irgendeinen Tunnel. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, übrigens. Da ist halt irgendwie so ein Zugang zu einem Tunnel oder so. Das ist auch echt total irrelevant. Das ist halt ein Tunnel. Hauen die halt ab.
Ja, genau. Das ist ein Tunnel.
Und wir bleiben dann beim Buckelwal.
Ja.
Und den Dieb betrauert. Also das, was für eine Buckelwal noch übrig ist.
Ja. Und die hat übrigens auch einen Namen, glaube ich. Der wird auch genannt, aber ich habe es nicht aufgeschrieben.
Ich habe es auch nicht. Und was kann einem besser helfen in einer Phase der Trauer? Richtig, wenn seine alten Kollegen vorbeikommen, angeführt von jemandem wie Homelander.
Ja.
Und man, das ist auch so eine schöne Szene. Man merkt so wirklich, wie Deep jetzt so seine Chance wittert. Okay, ich bin jetzt wieder bei den Seven, weil ich habe mir geholfen und haha. Und Homelander ihm wirklich eine Abfuhr erteilt, wie es nur Homelander kann. Und Stormfront ist ja auch mit dabei, weil sie ist ja auch jetzt neu bei den Seven. Und auch die lässt kein gutes Haar an ihn. Die kennt ja auch wie dieses, die Church of the Collective. Und sagt ihm auch relativ frei Schnauze, dass er ein Vollidiot ist.
Ja.
Und als sie dann beginnen, halt die Boys zu verfolgen, lassen sie halt mit Dieb zurück mit der Begründung so, ja, du pass hier mal auf, ne? Falls sie zurückkommen.
Genau, und Homelander macht ihn oder zerstört ihn dann innerhalb von einer Sekunde dann auch wieder, weil ein Stückchen von seinem Anzug ist aufgerissen und man sieht seinen Kiemen so ein bisschen. Ja. Und Homelander ist völlig angewidert und sagt ihm dann, er soll seine Kiemen verstecken.
So viel zu You Are Beautiful.
Ja, genau. Ah, herrlich.
Ja, ja, genau, dann beginnt die große Verfolgungsjagd, ne?
Genau, wir springen dann in die Tunnel mit der Verfolgungsjagd. Alle sind irgendwo unterwegs. A-Train ist nicht so fast, wie er eigentlich sein könnte und bricht kurz danach, nachdem er gestartet ist, schon wieder ab. Und Yui entdeckt aber als erster, dass sie tatsächlich schon verfolgt werden. Mhm. Und zwar von Starlight.
Ja.
In dem Fall. Die treffen aufeinander. Und Yui denkt sich dann, ah, cool, Starlight, hier, wie geht's dir, ne? Und kriegt dann erstmal voll eins auf die 12 von ihr. Was aber auch gut war, was einen Grund hat, denn Homelander kommt kurz danach. Und da dachte ich mir echt, wie geht das jetzt weiter? Mhm. Da war ich wirklich gespannt und ich finde, sie haben es relativ gut gelöst, wie sie dann auseinandergegangen sind. Bis auf die Tatsache, dass Homelander ja eigentlich ein super Gehör hat. Und die nur, ja eigentlich nur.
Nur wenn es für die Handlung wichtig ist.
Genau, nur für die. Also ich wollte es nochmal anmerken.
Ich glaube, es wird ja auch, glaube ich, in der ersten Staffel irgendwie gesagt, dass er auch irgendwie durch Wände gucken kann. Außer sie sind irgendwie aus Blei oder Zink oder so. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr auch einfach durch den Tunnel durchgucken und dann einfach durch den Tunnel einmal komplett durchfliegen und die einfach einsammeln. Ne?
Ja,
also das sind jetzt so Sachen, da ich glaube, da muss man offen für sein. Das sollte man nicht zu eng sehen.
Ja. Genau, also Yui ist quasi in der in Gefahr. Ne? Homelander hat ihn tatsächlich und will ihn eigentlich auch töten.
Ja.
Und dann passiert Folgendes. Butcher setzt sich für ihn ein.
Ja.
Und beleidigt mal ganz kurz Homelander. Homelander ist natürlich sehr erfreut, Butcher zu sehen. Ja. Die haben ja eine sehr innige Freundschaft, die beiden.
Ja, best friends forever.
Best friends forever. Und dann folgt ein Eat this motherfucker. Und Kimikos Bruder haut erstmal alles auf Homelander drauf, was irgendwie über der Straße gerade zu finden ist.
Ja.
Da war übrigens ein Zug dabei, kann das sein?
Ich glaube auch, ja. Ja, und das verschafft ihn halt so einen kleinen Vorsprung, um wieder ein bisschen Richtung Freiheit zu rennen. Aber wir wissen uns ja, Homelander ist das relativ wurscht, wenn ein Zug oder ein ganzer Straßenzug auf ihn drauffällt.
Ja.
Ne? Man muss auch sagen, sein Anzug ist auch sehr strapazierfähig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das muss ein super Material sein.
Ja.
Genau, also der Bruder sieht halt die Chance zu fliehen, flieht halt nach oben. Kimiko geht halt sofort hinterher.
Ja.
Und dann taucht Stormfront auf.
Stormfront auf. Und ich sagte ja zu Beginn dieses Podcasts, dass ich noch nicht wusste, was ist das für eine Figur? Ist die gut? Ist die böse? Ist hier irgendwas dazwischen? Und jetzt gibt es die Antwort.
Ja,
und diese Antwort ist drastisch und echt krass.
Sehr, Sehr drastisch. Also da ging mir echt die Kinnlade runter. Also sie greift halt die beiden an, ne? Und sieht dann auch natürlich ihre Kraft, so Blitzgedöns, nenne ich es mal, ne?
Ja, also sie kann ultra stark zuschlagen, sie ist kugelsicher, also macht, also, ne, also das ist ja egal. Sie kann fliegen, auch so schnell wie Homelander. Im Prinzip kann man sagen, sie ist wie Homelander, nur dass sie halt eben keine Laseraugen hat, sondern dafür Blitze verschießen kann. So würde
Genau.
ich Stormfront beschreiben, die in dem Comic, worauf die Boys ja basiert, eigentlich eine männliche Figur ist und sehr deutlich an Thor angelehnt ist.
Ah, okay. Genau, also es wird wieder jemand in eine Wohnung geschleudert und Stormfront geht dann hinterher. Bis zu dem Moment denkt man eigentlich, okay, das ist jetzt eine normale Verfolgungsjagd. Und dann gibt es eine Familie, die dort in dieser Wohnung lebt und natürlich in Panik gerät. Und das ist Stormfront einfach vollkommen egal. Und sie schmeißt als erstes den Vater gegen den Kühlschrank und bricht ihm wahrscheinlich alle Knochen, die es gibt. Das ist noch was, wo man denken könnte, okay, Kollateralschaden, boah, das ist ja einfach egal. Aber sie löscht danach auch die restliche Familie aus. Und nicht nur die, sondern sie zerstört auch einfach kurzerhand das halbe Haus und schmeißt Leute aus Fenstern und sonstiges.
Ja,
Das ist.
das ist aber eine schöne Szenerie. Wir sehen das dann ganz, nachdem die Familie erledigt hat, wechselt so die Perspektive nach außen. Und wir
Ja.
sehen halt wirklich wieder Wände zerbersten, Fensterscheiben zerspringen, Explosionen, Rauch, Feuer. Dann fliegt hier mal ein Typ aus der Wand, da mal eine Frau aus dem Fenster. Und das ist sehr deutlich, dass Stormfront da einfach mal Tabula Rasa macht, also wirklich Unschuldige brutalst umbringt. Und das ist so, ja, die Antwort auf die Frage, ist sie jetzt gut oder böse? Sie ist böse. Sie ist eigentlich Homelander in weiblich.
Genau, voll Gaga habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Und das steigert sich ja auch noch. Es beginnt so harmlos und steigert sich dann dermaßen, weil sie schafft es dann auch, Kimikos Bruder natürlich dann festzuhalten und runterzureißen und schnappt sich seine Hände. Und was sie mit den Händen macht, ist Folgendes: Sie reißt sie einfach ab. Das ist wirklich eine krasse, heftige Szene, wie ich finde.
Ja,
Und.
vor allem, also wir haben ja schon auch in den ersten drei Folgen jetzt schon viele Brutalitäten gesehen, aber was
Ja.
das Ganze so widerlich macht, ist, dass man merkt, dass sie es halt genießt, dass sie halt wirklich
Genau.
eine Sadistin ist.
Genau, und sie zerquetscht ihn dann und sagt dann auch noch ganz genüsslich, I like it when the light goes out, ne? Und beleidigt ihn dann noch rassistisch. Fucking yellow bastard haut sie dann auch noch hinterher, ne? Was sie dann natürlich macht, sie tötet ihn. Und Homelander kommt dann relativ schnell hinterher. Kimiko versteckt sich, völlig entsetzt und natürlich auch handlungsunfähig. Und Homelander ist völlig irritiert davon.
Irritiert, aber auch, wie ich finde, auch ein bisschen angetörnt.
Ja, so ein bisschen, ja.
Ne? Aber wie gesagt, das war wirklich so also ich dachte halt zu dem Zeitpunkt, okay, der Wal ist halt so die Money-Szene in dieser Folge. Das ist so die Szene, an die ich mich, die, mit der man die Folge wirklich am besten verkaufen kann.
Ja.
Aber ich will ehrlich sein, so lustig der Wal ist, dieses Rampage da von Stormfront ist
Das
halt
war
echt
krass.
heftig, weil es sich durchaus überrascht, weil sie in den Vorgängerfolgen jetzt nicht als Gute eingeführt worden ist, aber als durchaus fähige Frau, die auch intelligent genug ist und die auch, wo man de denkt so, okay, die hat auch sowas wie Empathie. Und irgendwie war das dieses hier so ein Augenöffner, wo ich mir dachte, ah, ich glaube, dass diese Frau wirklich nur so tut, als ob sie total lieb und nett ist, einfach um ihren Sadismus zu verschleiern. Und dass sie wahrscheinlich wirklich, wie ich schon sagte, der weibliche Homelander ist. Und als Homelander das entdeckt, wie sie wirklich ist, glaube ich, dass er schon so sich dachte, hey, die könnte ich mögen.
Die ist halt voll die Soziopathin, ne?
Total,
Das
total.
ist richtig krass. Also ich bin auch gespannt, du hast es natürlich schon erlebt, aber ich bin gespannt, wie das mit Stormfront auch weitergeht und auch zwischen Stormfront und Homelander, weil das natürlich auch eine Front wird, die für reichlich Chaos sorgen kann. Aber was macht man natürlich, wenn man ganz viele Menschen gerade getötet hat? Ne? Man verteilt ein bisschen Essen und tut so, als wenn man was Gutes tut.
Das ist furchtbar. Also furchtbar
dieser,
gut,
dieser, aber es ist... dieser Kontrast war aber herrlich. Ne? Ja. Du hast halt vorher dieses Chaos gehabt, diese Verfolgungsjagd und dann diese schrecklichen Szenen. Und was danach folgt, ist halt folgendes, dass man halt so ein Promo-Event daraus macht, wie halt Homelander beispielsweise total gelangweilt irgendwie so ein bisschen Hilfsgüter verteilt. Und gleichzeitig erleben wir halt, was Ward für eine Strategie hat. Und zwar starten sie ihre eigene Untersuchung einfach. Wir haben von nichts gewusst, aber wir untersuchen das jetzt. Mal gucken, was passiert.
Es erinnert mich an so viele Skandale von großen Firmen, die genauso gehandhabt haben. Zum Beispiel BP, ja? Man erinnert sich. Wir wussten nicht, dass unsere Ölplattformen so lecken. Was? Das ist ja unglaublich.
Das versuchen wir jetzt erstmal.
Wir werden das sofort untersuchen. Wir sind die Guten.
Genau, und das wird da halt sehr schnell deutlich. Das ist wirklich eine schöne Szene. Und gleichzeitig stellt sich natürlich Stormfront da vor die Kamera und verkündet ihre Heldentaten, wie sie diesen Terroristen, der alle getötet hat, gestoppt hat und noch Schlimmeres dann vereitelt hat, was natürlich auch Homelander da sehr, sehr zuspielt.
Auch der Ward damit auch spielt das ja zu.
Genau,
weil sie ja ganz klar sagt, das waren Superterroristen oder Supervillains und wir müssen die aufhalten. Ja. Wir brauchen diese Superhelden. Deswegen, also ich glaube sogar, dass sie so ihren Sadismus ausgelebt hat, weil sie wusste, das kann sie halt dann einfach so verkaufen.
Ja? Genau. Die Boys und Kimiko in dem Fall sind wieder vom Fernseher. Da landen sie ja durchaus öfter und sehen halt so die Scherben ihres Handelns, ne, was sie halt vorhatten und was nicht funktioniert hat und was. Die sind echt so am Boden. Ich bin da wirklich auch gespannt, wie das in der vierten Folge jetzt weitergeht und ob sie sich, also wie sie sich auch wieder aufrappeln und was tatsächlich dann die Strategie ist. Also da bin ich sehr gespannt. Und am Ende erleben wir halt nur noch dann so ein bisschen so Spannung zwischen Stormfront und Homelander, aber eher Richtung, wer hat denn jetzt eigentlich die Hosen an und gegenseitiges Interesse.
Ja. Und damit schließen die ersten drei Folgen, die ja in einem Rutsch erscheinen. Und wer danach nicht heiß auf Folge 4 ist, dem ist auch
dann nicht zu helfen. Dann weiß ich auch nicht. Genau, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wirklich. Das ist wirklich tolles Fernsehen. Das hat Substanz, da ist viel drin, was mit Figuren betrifft. Du hast es auch öfter beschrieben schon mit der Kritik an Großkonzernen, an Institutionen, an Kirchen. Natürlich auch das Thema Superhelden an sich, einfach mal von der anderen Seite völlig von einer anderen Perspektive mal zu betrachten, wie das auch sein kann, wie das in unserer Gesellschaft tatsächlich normalerweise eingebettet werden würde und nicht mit den Justice League, die da in ihrem Turm sind und Verbrechen bekämpfen, sondern genau so halt leider, ne? Stichwort Kapitalismus, Geld, Macht, ne? Und das wird hier alles sehr, sehr deutlich und gleichzeitig ist es so herrlich, absurd, es macht Spaß, es ist überdreht, es ist dann aber auch brutal und düster. Also es ist wirklich einfach tolles Fernsehen.
Und vor allem, sie schaffen es sehr gut. Diese Gewalt ist ja auch oft gekoppelt mit schwarzem Humor.
Ja.
Aber diese Gewalt ist niemals inflationär.
Du
gewöhnst dich halt nicht dran, weil sie es einfach sehr gut einsetzen. Und du musst es auch erstmal schaffen, diese sehr lustige Szene zu haben, wie sie halt so einen Buckelwal perforieren mit dem Schnellboot. Und dann nur 10 Minuten später so eine Szene zu haben, die wirklich unangenehm zu schauen ist, weil da eine Superheldin eine ganze Familie auslöscht und einen Mann dann auch brutal umbringt, indem sie ihn foltert, wirklich foltert. Ganz groß, wirklich, diese Folge ist wirklich super. Und ich finde halt wirklich, dass die zweite Staffel auf diesem Level halt weitermacht.
Ah, ich freue mich. Das wird toll. Okay, damit sind wir am Ende der ersten drei Folgen.
Ja.
Und der ersten drei Folgen unserer Recaps. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also wir hatten auf jeden Fall Spaß. Also zumindest ich hatte Spaß.
Ich fand's okay.
Und freue mich auf die nächsten 5 Folgen The Boys und auf die nächsten 5 Folgen Recaps mit dir, Stu.
Oh ja, das wird toll.
Das ist mir immer eine Freude.
Ja.
Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, kommentiert fleißig, schreibt, was ihr so denkt, was ihr so findet, wie ihr bisher die Staffel 2 auch seht. Und ansonsten liked uns, verbreitet die Kunde und wie es du sagen würde, arbeitet auch gerne mit Hashtags.
Ja, ich sag Hashtag Tschüss.
Macht's gut.